Moin.
Servus.
Und willkommen zu Podrot. Wie ihr gehört habt, Kaffeepause.
Mhm.
Und ihr denkt euch jetzt, was ist denn Podrot Kaffeepause? Um das ein bisschen vorzustellen, das ist unser Side-Project.
Mhm.
Neben Podcast, wo wir halt wirklich über alle möglichen Themen labern, auf die wir gerade Lust haben. Und wir versuchen einmal im Monat uns zusammenzusetzen, um so eine Folge rauszubringen. Pokémon bleibt Podcast Pokémon Podcast bleibt.
Ja.
Und den werden wir auch wöchentlich rausbringen. Da wird sich am Rhythmus nichts ändern. Aber wir dachten so, wir machen nebenbei nochmal was anderes.
Genau, weil wir einfach über andere Themen auch sehr gerne labern. Und
ja.
Das halt auch gern euch, die ihr vielleicht interessiert dran seid, was wir so über die Welt denken.
Genau, unsere Takes zu verschiedenen Themen.
Ja.
Hauptsächlich.
Ich sehe uns auch schon oft auf Pokémon abschweifen. Das wird sicher passieren.
Das wird auf jeden Fall passieren.
Aber
es gibt ja noch mehr Sachen, die wir gerne besprechen wollen. Oder halt, auf die wir einfach Lust haben. Und dazu dient jetzt dieser Laber-Podcast. Wird vielleicht auch etwas regelmäßiger mit anderen Personen sein, die wir dann einladen, Freunde von uns, dass wir dann halt uns zusammensetzen. Hauptsächlich aber immer noch wir beide. Genau, und darum ist ja auch die Vorstellung etwas kürzer oder beziehungsweise das Intro etwas kürzer, weil wir müssen uns ja nicht mehr vorstellen, ne? Beziehungsweise hoffen wir müssen uns nicht mehr vorstellen, aber für die vielleicht Podrot Pokémon Podcast nicht kennen, wir sind Tu, also ich, und Michi.
Bin ich.
Genau. Wir machen ja Podrot Pokémon Podcast jetzt seit 3 Jahren, fast.
Ne? Im Juni sind es 4, oder?
Ja, im Juni werden es 4.
Genau.
Und dachten, wir schweifen jetzt mal ein bisschen aus, so schauen uns andere Themen an. Ich denke, wir haben uns jetzt ein Thema für die erste Folge, die Pilotfolge, ausgesucht, wo wir denken, so, das könnte ganz spannend sein. Wir können abschweifen zu verschiedenen Themen. Haben wir gerade selber bei der Vorbesprechung nochmal gemerkt, dass wir einfach plötzlich komplett das Thema abgedriftet sind von dem, was wir. Wir wollten eigentlich besprechen, wie wir aufnehmen, und dann zack, waren wir bei irgendwelchen Spielen. Das kann hier auch ganz schnell passieren. Wir peilen immer so eine gute Stunde an, plus minus, ne, dass ihr da auch wisst, okay, tue ich mir das jetzt an oder tue ich mir das nicht an? Und
genau, und als Thema so für die erste Folge haben wir uns eigentlich gedacht, reden wir einfach über uns, weil wir uns einfach sehr gern mögen.
Ja.
Nein, grundsätzlich geht es darum, wir haben zwar schon auch in unserem Hauptprojekt, im Podrot, schon ein bisschen drüber gesprochen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, dass wir gemeinsam aufnehmen, dass wir gemeinsam eben über das Thema sprechen wollen.
Mhm.
Aber unsere Geschichte ist ja schon viel älter als Podrot. Also wir haben uns ja nicht für Podrot kennengelernt, sondern wir kennen uns ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Und das ist auch so eine Geschichte, die vielleicht nicht ganz alltäglich ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht interessiert es euch, wie Podrot eigentlich im Grunde dann entstanden ist.
Also ganz einfach, es fängt an halt mit einem Anime, Manga, der uns ein bisschen zusammengebracht hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist eigentlich schon sehr berühmt. Es ist One Piece. Wir beide sind große Fans von der Serie, also von der Show-Serie. Und ja, ich bin damals dem Forum, also da gab es ein Internetforum, das heißt das Pirate Board. Ich bin da 2006 bin ich beigetreten, so noch mit 16 Jahren. Und ich habe dann anfangs geschrieben und ich glaube, Michi, du kamst erst später dazu in das Forum.
Ich glaube, bei mir war es 2014 erst. Tatsächlich.
Ja, auch noch gut.
Februar 2013.
Schon guter Abstand zu mir.
Mhm.
Und da haben wir dann, ich habe halt irgendwann, anfangs habe ich sehr viel geschrieben, dann habe ich mir einfach ein bisschen schweifen lassen. Dann habe ich halt nur noch so die Events und so im Forum mitgemacht. Tatsächlich ab und zu habe ich mal wieder reingeguckt, weil das Thema One Piece mich ja auch ein bisschen doch begeistert. Ich habe es ja nebenbei immer auch gelesen, sehr gerne. Und aber ich habe halt einfach nicht mehr die Zeit oder Lust gehabt, so viel reinzuschreiben. Und habe beziehungsweise auch nie die Wörter gefunden, um viel zu schreiben.
Ja, aber du warst ja dann auch Mod, oder?
Ich war nur im Discord-Mod.
Ah, okay.
Ich war aber noch nie im Pirate-Bot-Mod.
Ja, bei mir war es so, ich bin eigentlich über das OP-Wiki, also One Piece Wiki, das hängt ja zusammen mit dem Pirate Bot. Ich habe da, wo ich eben One Piece doch dann intensiver geschaut habe, habe ich dann immer wieder so ins OP-Wiki reingeschaut, um eben ein paar Sachen nachzulesen und so weiter. Und habe dann eben gesehen, dass es da dieses Forum gibt, das Pirate Bot, und habe da dann anfangs, ich glaube, das waren fast 2 Jahre oder so, wo ich dann so rumgelurkt habe, ohne dass ich mir wirklich ein Konto angelegt habe und habe dann nur Beiträge gelesen. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt, ich glaube, das war nach dem Punk Hazard Arc, dachte ich mir so, jetzt will ich eigentlich auch mitschreiben. Jetzt habe ich gerade Bock, ich bin Student, ich habe Zeit und ich will jetzt einfach mit diskutieren. Und dann habe ich mich da angemeldet und ja, das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, außer dass mein erster Beitrag direkt von einem random User kritisiert wurde und mir nahegelegt wurde, ich sollte dann mich doch vielleicht vom Pirate Bot verabschieden, wenn ich nichts Besseres beizutragen habe. Das war ein bisschen hart, ja. Das ist tatsächlich auch eine witzige Geschichte, weil da hatte ich dann gegen den eigentlich so einen ziemlichen Grudge entwickelt, weil mir das einfach so ein richtiger Schuss vor den Bug, das war total unsympathisch. Und habe mir aber den Usernamen falsch gemerkt. Der hatte was mit Mathe im Namen tatsächlich und ich habe mir aber den Falschen dann gemerkt, weil da gab es 2 und hatte dann jahrelang einen Grudge gegen den Falschen und habe immer bei seinen Beiträgen, also beim Falschen, bei den Beiträgen die Augen verdreht und so weiter und wollte ja, ganz witzig. Ich bin erst vor 2 Jahren, glaube ich, draufgekommen, dass das ganz ein anderer ist, aber ja, jedenfalls war ich dann auch da hier in dem Pirate Board, habe mich da mal mehr, mal weniger eben auch eingebracht und habe da auch bei ein paar so Aktionen mitgemacht. Da habe ich dann eben auch deinen Usernamen dann öfter auch gelesen. Und irgendwann bin ich auf dem Discord-Server gelandet, Pirate Board. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wir dann wirklich
richtig auch in Kontakt getreten sind. Wirklich, weil vorher, ich war dann halt tatsächlich nur noch, anfangs war ich sehr aktiv im Pirate Board. Ich glaube, als ich angefangen habe, war so rund um Enes Lobby. Der japanische Release war das damals schon so, wo ich dann halt auch angefangen habe, weil sobald ich Internet hatte damals, habe ich dann auch immer geguckt, hey, wie geht One Piece weiter? Ich habe ja die deutschen Bände auch gesammelt. Aber ich wollte halt wissen, wie geht's eigentlich richtig weiter? Und als ich gemerkt habe, hey, in Japan waren die ja viel weiter als wir oder halt auch im englischsprachigen Raum, und so hat sich übrigens auch mein Englisch verbessert, das ist auch ganz lustig, habe ich dann halt angefangen, da mitzulesen. Anfangs war ich auch noch in englischsprachigen Foren unterwegs, und bis ich irgendwann das Pirate Board entdeckt habe. Und da habe ich anfangs dann sehr viel geschrieben oder auch sehr viel gespammt. Und da haben wir dann sogar mit ein paar anderen Usern die Spam Pirates gegründet, wo wir dann halt gespammt haben. Und eine Zeit lang haben wir dann auch, da gab es einen User, eigentlich auch ganz cool, der wollte so ein One-Piece-Spiel machen, Handy-Game. Da wollte ich ihm auch helfen und wir haben uns dann ein paar Sachen überlegt, haben uns zusammengesetzt, haben uns dann irgendwann sind in ein anderes Forum gegangen und haben da zusammengearbeitet, aber ich weiß jetzt nicht, ob daraus was geworden ist oder nicht. Er hat aber kein Geld eingesammelt, also wurde ich schon mal nicht reingelegt, zum Glück. Aber es war auch ein sehr ambitioniertes Projekt von ihm und ich habe auch gerne versucht mitzuhelfen und so weiter. Ich war so gesehen der Questschreiber für das Spiel. Ich weiß auch nicht, wie weit wir da gekommen sind, ich weiß es auch tatsächlich nicht mehr. Und irgendwann habe ich dann halt nur noch mitgelesen, wirklich. Und dann mit dem Discord bin ich dann halt auch wirklich aufs Discord gekommen. Und damals, ich glaube, das war 2017, wurde das Discord gegründet so. Plus minus auch schon fast so 7 Jahre her, Mensch. Plus minus, ne?
Und ja, länger, oder?
Ich habe Discord müsste 2017. Okay. Wurde das dann gegründet. Und ich bin dann halt relativ früh reingegangen, weil mit dem einen, der das gegründet hat, mit dem war ich auch in einer Skype-Gruppe. Da waren wir nochmal so eine kleine Gruppe, weil vorher haben wir auch immer im IRC-Chat mitgeschrieben. Hauptsächlich war ich da aktiv in dem Pirate Board IRC-Chat, bis der dann halt irgendwann durch Discord ersetzt oder beziehungsweise durch die Skype-Gruppe und dann durch Discord, weil die 8 Leute, die immer im IRC-Chat waren, haben sich dann irgendwann eine Skype-Gruppe aufgemacht, dann saßen wir da die ganze Zeit und dann hat der eine dann gesagt, ey, ich habe hier Discord aufgemacht, sind wir alle zu Discord gegangen. Ja, also Auch ganz cool. Und ich glaube, dann war ja 2017, dann war ja das Forentreffen.
Genau.
In 2017, da habe ich auch schon überlegt, so, ich fand die Leute jetzt da ganz nett und so, aber war noch nicht so bereit, so zu dem Treffen zu kommen. Ich glaube, 2018 war dann das Treffen, wo ich gesagt habe, ey, fahre ich jetzt auch hin, war bei mir auch in der Nähe, da hatte ich es ja nicht so weit wie du. Ich meine, das war in Hamburg, haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen und da sind wir dann auch erst richtig, da hat es auch erst richtig so zwischen uns beiden halt gefunkt, kann man sagen. Ne? So.
Ja. Genau, also die Anfangs-Discord-Zeit war bei mir ja wirklich so, ich habe da ein bisschen mitgeschrieben, aber da hat sich schon so eine Gruppe ein bisschen gebildet, die schon viel mehr miteinander interagiert haben, die schon mehr voneinander wussten und da kam ich dann so ein bisschen rein und musste mich erst zurechtfinden. Ich glaube, so geht es jedem in jeder Gruppe, in jedem Discord, auch wenn ihr jetzt, also wir sind ja beide immer noch aktiv im Harryport Discord und da kommen ja auch immer wieder mal wieder Leute rein, die so ein bisschen Anschluss suchen. Das ist nicht immer einfach, gerade bei so einer eingeschworenen Truppe, wie wir es sind, aber eben, damals war es noch alles relativ frisch und da habe ich mich dann relativ bald auch wohlgefühlt. Und das war dann auch der Grund, warum ich schon 2017 zum Fahrentreffen mitgefahren bin. Mhm. Das war damals in Düsseldorf. Mhm. War auch tatsächlich mein erster größerer Trip nach Deutschland. Mhm. Das war so ein Wochenende. Mhm. Und da hat sich dann für mich so alles tatsächlich in Wohlgefallen aufgelöst. Also so die ganzen Vorbehalte, die man vielleicht hat mit so Online-Freundschaften und kenne ich die wirklich und was ist das jetzt wirklich für eine Gruppe und so weiter, da hat sich das sofort im Wohlgefallen aufgelöst. Also das war ein richtig cooles Wochenende. Mhm. Ich glaube, mit dem haben wir dich dann auch so ein bisschen gecatcht für 2018.
Genau.
Weil da sehr viele Leute dann sehr viel geschwärmt haben, im Discord auch und im Pirate Board. Und dieses Forentreffen wurde ja auch von Jahr zu Jahr größer. Ja. Kommen können wir auch später noch ein bisschen dazu.
Das war ja auch so 2017, bin ich aus Düsseldorf weggezogen. Was dann dazu geführt hat, als ich gesehen habe, ihr habt euch in Düsseldorf, das war glaube ich ein paar Monate, nachdem ich weggezogen bin von Düsseldorf, habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich noch ein paar Monate hätte bleiben können und dann wäre ich auch gerne zum Forentreffen gekommen. Vielleicht nicht übernachtet wie ihr, aber ich hätte ja halt meine eigenen Dings gehabt. Ja. Aber dann hätte ich gesagt, so ja, und dann habe ich auch so gelegt, so und als ihr dann ja weg wart, war das Discord ja auch ein bisschen ruhiger, ne? Also das war ja, das ist so, weil die meisten ja dann auch aus dem Discord kamen, die dann sich zum Treffen da gegangen sind und das Discord wird jetzt, oder das Discord wird jetzt ja auch genutzt, um halt weitere Treffen zu planen, was auch viel einfacher ist für die Organisatoren. Und genau, so 2018 habe ich dann so überlegt, erst habe ich auch gesagt, so, ach nee, fahre ich nicht, ne, das sind ja alles Menschen, die aus dem Internet, die kennst du ja nicht, na klar, du hast mit denen, das war ja noch die Zeit, wo wir auch abends immer ab und zu im Sprachchat abgehangen haben und so, das war jetzt, ist ja jetzt seltener geworden oder fast gar nicht mehr. Und da habe ich gedacht so, ja, eigentlich wollte ich zuerst nicht, weil ich bin ja immer noch so ein bisschen introvertiert, was das angeht, ne, so gerade fremde Leute treffen und so bin ich ja zeitlich nicht so der Fan von. Und manchmal brauche ich halt auch so ein bisschen Zeit für mich. Habe ich gesagt, ey, komm, das ist in Hamburg, das ist keine 2 Stunden von dir entfernt, fährst du mal hin. Ja. Ne? Dann war ich auch das ganze, zumindest das halbe Wochenende da. Ich bin ja dann Freitag, glaube ich, gekommen und am Sonntag morgens bin ich zurückgefahren.
Mhm.
Genau, weil ich dann, ihr seid ja.
Ja, ich war Sonntagabend, ich war der Letzte, der abgefahren ist. Und ich glaube, mein Zug ging damals um 18 Uhr am Sonntag. Mhm. Aber da sind so über den Tag verteilt die Leute dann
ausgegangen. Oder ich bin am Samstag gefahren, eins von beidem, ich wusste es jetzt auch nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall einen Tag früher. Aber es hat mir halt schon sehr gefallen, tatsächlich. Ich habe es auch ein bisschen bereut, dass ich einen Tag früher abgereist bin, am Ende. Also nachdem ich schon gemerkt habe, so, hey, du hast jetzt einen ganzen Tag verpasst, ist halt schon ziemlich, ziemlich doof, weil die Leute, die ich da kennengelernt habe und so, waren ja alle sehr cool und alle gut drauf und du hast dich mit jedem gut verstanden. Ich dachte so, okay. Ein bisschen bereut habe ich es schon, als ich dann gehört habe, hey, wir machen nächstes Jahr ist das etwas größer, dauert ein bisschen länger und so weiter. Ist ja von einem Wochenende dann auf 4 Tage oder so gegangen und dann irgendwann war es eine Woche. Mhm. Und jetzt sind wir halt fast eine Woche immer zusammen, hocken da aufeinander und haben, und da habe ich dann so den Schluss gefasst, ey, jetzt bleibe ich dann noch etwas länger, ne? Und jetzt bin ich auch die komplette Zeit da. Und genau, das war das Jahr dann, wo du aber leider gefehlt hast.
Genau, also das Jahr nach Hamburg, da wurde dann ein neues Konzept gemacht. Also wir fahren nicht mehr in eine Stadt. Also da muss man jetzt auch dazu sagen, das erste Vorentreffen, wo ich war, war quasi das zweite offizielle Vorentreffen. Das erste fand, glaube ich, in Frankfurt statt. Dann eben Düsseldorf, da war ich dann dabei. Und Hamburg waren wir beide dabei. Dann gab es ein neues Konzept in dem Sinn, dass man sich so ein Ferienhaus gemietet hat für ein paar Tage und da dann nicht in eine Stadt gefahren ist, in eine Großstadt, sondern wirklich irgendwo am Land sich getroffen hat und einfach eine gute Zeit miteinander hat. Ich konnte damals nicht, weil ich glaube, ich hatte dann ein Theaterstück. Ich musste da Theater spielen, konnte da nicht mitfahren. Was ich aber tatsächlich in dem Moment noch nicht ganz so bereut hatte, weil ich das Konzept mit den Städten ein bisschen cooler fand damals. Ich mir das eben nicht so gut vorstellen, ein Konzept mit so einem Ferienhaus. Aber das Jahr drauf war ich dann dabei und das hat mich dann sofort überzeugt.
Ja, das war
genau.
Das Jahr darauf war, da haben wir auch dann mit dem Podcast angefangen. Da haben wir uns ja dann nochmal in den einen Raum zusammengesetzt. Da haben wir auch unsere erste Live-Folge, also beziehungsweise erste In-Person-Folge aufgenommen. Ein Jahr darauf war auch ganz, ganz cool. Also tatsächlich, es wird ja von Jahr zu Jahr dann auch mal, wurde es dann auch immer besser und wir hatten halt viel, die Organisatoren haben sich halt viel mehr ins Zeug gelegt, um halt ein bisschen das Vorjahr zu übertrumpfen. Mittlerweile hat sich aber schon so eingespielt, dass wir eigentlich gar kein richtiges Highlight mehr brauchen, sondern man merkt so, ey, du hängst halt, du verbringst halt eine gute Zeit mit coolen Leuten, hast halt Bock.
So ein langes Highlight, so eine Woche lang wirklich. Und ich muss sagen, das war bei mir auch, ich bin zwar eher der extrovertiertere Typ, weil du ja meintest mit dem Introvertierten, aber trotzdem war das für mich auch eine krasse Überwindung, damals nach Düsseldorf zu fahren, weil für die, die es über Pottrott vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich bin ja kein Deutscher, ich bin ja aus Österreich, ich komme ja aus Tirol, also für mich waren die Wege dahin schon mal deutlich länger als für so manch anderen und dann kommt das dazu, was vielleicht man als Deutscher jetzt nicht ganz versteht. Alle Österreicher, die mir jetzt zuhören, verstehen es vielleicht eher, aber es ist jetzt nicht, Deutschland ist jetzt vielleicht nicht das typische Reiseland für uns. Oder wo man sagt, da verbringt man jetzt eine Woche, fährt man jetzt irgendwo in Deutschland in ein Ferienhaus oder sonst wo. Und damals habe ich auch von ganz vielen Leuten gehört, warum fährst du jetzt nach Düsseldorf, da fremde Leute kennenzulernen, sind da andere Österreicher. Tatsächlich, Düsseldorf war, glaube ich, kein anderer Österreicher dabei. Und das war dann auch so, hä, was machst du dann da mit alles Deutschen und so weiter? Und ja, das war für mich dann auch schon so ein bisschen in fremde Gewässer irgendwie einzutauchen. Und ich war da ultra nervös. Und das war ganz, 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 ganz schwierig dann für mich auf dem Weg hin zu dieser Jugendherberge, wo wir waren. Ich war da so mega nervös, ich dachte schon, ich muss jetzt umdrehen und mir den nächsten Zug holen. Und hab's dann aber doch durchgezogen und ich glaube, das war die erste halbe, dreiviertel Stunde, war auch ultra awkward für mich. Da waren wir so in diesem Empfangsraum von dieser Jugendherberge und irgendwie hat niemand gewusst, was für ein Thema man anschneiden sollte, obwohl es ja eigentlich ein grundsätzliches Thema gegeben hätte. Man hätte ja nur über One Piece reden müssen. Dann da hätte sich ja jeder ein bisschen damit ausgekannt und dann wäre wahrscheinlich das Eis gebrochen gewesen. Aber das hat halt ein bisschen gedauert, bis die Leute ein bisschen warm wurden. Ich glaube, Atti hatte damals dann das Eis gebrochen, indem er dann unter anderem mich auf ein Bier eingeladen hat und dann ging es gleich mal ziemlich gut los. Und am Ende von dem Düsseldorf-Wochenende war dann für mich klar, dass ich jetzt auch das Jahr drauf sicher dabei sein werde. Dass dann noch Hamburg auf dem Plan stand, das war für mich dann nochmal geiler, weil ich war noch nie in Hamburg. Ist ja auch für mich ultra weit weg. Ja. Also Nachtzug von Innsbruck nach Hamburg damals war eine elendslange Reise. Ich war trotzdem der Erste dort. Und das war halt auch mega cool. Und das war auch so ein bisschen ein Jahr für mich, das mit sehr viel, wie soll ich sagen, da hatte ich selbst Zweifel, ist vielleicht falsch, aber ich habe ganz viel von meinem Leben so ein bisschen hinterfragt. Ich war halt mitten im Studium, das hat mir nicht gefallen. Ich hatte zwar einen Job in den Medien, der an und für sich ganz cool war, aber ich wusste einfach irgendwie nicht, wohin ich jetzt will. Und irgendwie war alles so der tägliche Trott, dieselben Leute, immer dasselbe Umfeld und so weiter. Und als ich dann da in Hamburg war, das war einfach ganz was anderes und ganz was Neues. Und da habe ich mich mega wohl gefühlt. Und da hatte ich tatsächlich, kann ich mich noch gut erinnern, als ich dann in den Zug eingestiegen war, Richtung nach Hause, hatte ich tatsächlich ein schlechtes Gefühl. Also ich wollte eigentlich bleiben. Ich hatte keinen Bock, nach Hause zu fahren. Ja. Weil einfach dieser Tapetenwechsel tat mir so gut über dieses Wochenende. Und das wollte ich dann halt einfach über einen längeren Zeitraum auch dann fühlen, was dann auch dazu geführt hat, dass ich mich dann mehr informiert habe in Richtung München vielleicht. Das wäre ja für mich das Nächste gewesen. Richtung München mich umzuorientieren, da hinauszuziehen, war auch tatsächlich fest geplant. Aber dann kam das Leben dazwischen und das hat sich halt nie ergeben. Aber mir jetzt im Nachhinein tatsächlich auch recht, weil dann kam eine Pandemie. Das wäre dann alles total gewesen, wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie in München gewesen wäre. Aber genau, also das Vorentreffen, das hat da für mich so eine riesige Welt geöffnet. Das klingt ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich so. Sonst hätte ich mich nie in Richtung Deutschland auch so ein bisschen ausgebreitet, um das mal so zu sagen. Ich hätte euch nie kennengelernt. Ich hätte da ganz viele gute Freundschaften nicht schließen können. Und genau das. Deswegen sehe ich da auch so sehr nostalgisch immer zurück auf diese frühen Vorentreffen. Und die danach kamen, die haben halt immer wieder so das Vorige getoppt. Und das ist ja das Krasse, dass halt wirklich immer noch mehr gekommen ist. Obwohl tatsächlich inhaltlich gar nicht mehr dazugekommen ist. Aber es war halt immer wieder ein Riesenhighlight.
Ja, das ging mir da zumindest. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich die Leute ja schon ein bisschen so aus dem Discord kannte und wir auch immer im Sprachchat gehockt haben. Und weshalb das dann halt auch etwas lockerer bei mir war. Also ich bin tatsächlich so bei Kennenlernphase kann es awkward sein, aber das war so, die Hürde hatte ich ja schon zumindest. Ich konnte mich ja schon ein bisschen drauf vorbereiten, so mit den Leuten, auch mit den einigen, mit denen ich immer rumgehockt habe abends und wir uns unterhalten haben. Das ging dann etwas einfacher für mich tatsächlich, aber ich hatte das Gefühl, was du dann jetzt auch erwähnt hast, das hatte ich tatsächlich erst nach dem Forentreffen 2019, weil ich das da erst richtig gemerkt habe, so, okay, du hast hier halt, ne, das ist halt was anderes. Es fühlt sich halt an wie, keine Ahnung, also es ist halt so einen gewissen Urlaubscharakter.
Es hat aber auch was von nach Hause kommen.
Genau, genau. Du bist mit Leuten und
ganz eigenartige Familie nach Hause zu kommen.
Ja. Du bist halt mit Leuten unterwegs, die, du kennst sie halt, ne, sagt man so, ey, du kennst sie aus einem Internetforum oder aus dem Internet. Aber an sich ist das mega, mega, mega anders. Es fühlt sich halt nicht an, als wären das Fremde, ne? Selbst wenn, also wir, klar, wir beide sind jetzt halt im regen Kontakt, aber selbst mit den anderen, wo ich halt nicht so viel schreibe, sobald wir uns dann auf dem Forentreffen sehen, dann sind wir halt super, super eng wieder und verstehen uns super. Also es ist jetzt keine Person, auch von den Neuen, die halt immer wieder zugekommen sind, es gibt keine Person, wo ich gesagt habe, ey, wo ich die Augen gerollt habe und gesagt, ey, ne, sondern ich sehe die Leute einfach gerne und hänge gerne mit denen ab und das Gefühl, als ich dann halt 2019 dann, ich glaube, das waren 4 Tage, also ein längeres Wochenende tatsächlich, als ich dann in den Zug gestiegen bin, dachte ich auch so, ey, irgendwie will ich gar nicht nach Hause fahren. Ne? So, das ist dann halt wirklich so ein Gefühl, so, weil du kommst dann nach Hause an, ist dann halt wieder der tägliche Trott, Arbeit und sonstiges war's ja. Also, ja, ich habe ja dann auch zwischendrin dann halt meine Stelle geändert, beziehungsweise wir mussten ja durch Corona schließen und dann habe ich ja was anderes gesucht. Ich meine, mein Job gefällt mir aktuell, aber ich würde den jederzeit eintauschen gegen das Wochentreffen, wenn wir halt wirklich lange da zusammen abhocken können. Und das ist halt, um euch das mal ein bisschen jetzt auch zu erklären, was wir da eigentlich machen. Also wir treffen uns in einem Jugendherberge oder so einem Häuschen, was wir gemietet haben. Und was wir da machen, ist einfach Spiele spielen und das, was uns alles so in den Sinn kommt. Ne? So, ja, wo wir Bock haben. Wo...
Genau, also Spiele, Sport, oftmals driftet es ab in mega intime Gespräche auch, oder? Und so. Und ich glaube, das ist halt auch das, was das halt auch ausmacht, ist, dass dieses komplett Ungezwungene. Und es zwingt dich niemand da jetzt irgendwo mitzumachen. Und wenn jemand Bock auf Volleyball hat, dann fragt man, wer hat noch Bock auf Volleyball? Und wenn man, keine Ahnung, 4 oder 5 andere Leute findet, dann spielt man halt ein Match. Mhm. Oder man lässt es dann vielleicht später. Und es wird niemand zu etwas gezwungen. Es ist alles so wholesome irgendwie. Mhm. Natürlich, man bei 7 Tagen auf engstem Raum mit doch eigentlich Fremden, also semi-fremden Leuten, sagen wir mal so, nicht alltäglichen Menschen, da kann es dann schon auch mal sein, dass man sich gegenseitig so ein bisschen auf den Nerv geht, aber man findet dann auch einen Weg, sich mal aus dem Weg zu gehen. Oder man findet eine andere Möglichkeit, da irgendwas dran zu ändern. Und eben dieses Ungezwungene, dieses einfach zu machen, auf was man gerade Bock hat, das ist halt einfach so eine schöne Ausflucht aus dem restlichen Jahr.
Ja.
Und das ist auch nicht vergleichbar mit so einem klassischen Urlaub, finde ich. Also ich liebe Urlaub fahren mit Familie, Freunden und so weiter. Mhm. Irgendwo Kroatien, Griechenland am Strand, das wunderbar. Am liebsten 2 Wochen, das möchte ich nicht hergeben, einmal im Jahr wirklich auf Urlaub zu fahren. Aber vorn treffen ist nochmal was anderes. Das ist eben so eine Woche in das andere nach Hause zu kommen.
Mhm. Ja, du bist halt, also du hockst halt wirklich mit ja, wie du gesagt hast, semi-fremden Leuten zusammen. Und aber mittlerweile ist es halt trotzdem ein sehr vertrautes Umfeld. Ne? Du kennst die Leute, du weißt, hey, wer da Bock drauf und wer will das machen. Und dann fragst du einfach in die Runde. Ne? Und es ist halt so ein, ist so eine, kann man fast sagen, so eine kleine Kommune geworden, zumindest in dieser Woche. Wo wir dann halt uns auch gegenseitig unterstützen und jeder sorgt sich halt auch um die andere Person und das ist halt auch nochmal so ein Gefühl, was du halt vielleicht sind mit deinen engen Freunden, könntest du das vielleicht auch machen, aber da ist halt das Gefühl nochmal anders. Ich glaube, weil du dann halt die Leute schon eher kennst, weißt du zum Beispiel, ey, das geht dem auf die Nerven oder das, du versuchst dann halt das so ein bisschen zu umschiffen oder so ein bisschen verschiedene Themen halt nicht anzusprechen, aber hier hast du halt so gesehen fast gar keine Filter und du kannst einfach sein, wie du bist, ne? Und die Leute kennen dich halt so, wie du dich vorgestellt hast. Genau. Und das ist dann halt auch mal ein bisschen anders. Also ich kann ja sagen, so der Arbeitstu und der Forentreffen-Tu, das sind einfach 2 komplett unterschiedliche Menschen. Also.
Ja, und wie du gesagt hast, ungefiltert, das ist es auch. Also ich habe auf dem Forentreffen über Themen gesprochen, da würde ich vermutlich nicht mal mit meiner Schwester oder so drüber sprechen. Mhm. Also, oder auch meine besten Freunde. Da gibt es, wie du gesagt hast, ein paar Themen, die man in einer engen Freundschaft vielleicht auch mal ein bisschen umschiffen will oder ein bisschen anders angeht. Und beim Formtreffen, da, wenn du gerade in der richtigen Runde bist, dann kannst du da über alles sprechen. Und was auch noch dazu kommt, und das macht auch diesen Kommuneneindruck noch mal besser, ist die Hilfsbereitschaft untereinander, diese Selbstverständlichkeit dafür, dass man auch mal arbeitet, dass man heute, also es wird ja immer von der Organisation quasi, also Organisation klingt so, klingt jetzt ein bisschen
Organisatoren.
Hart, das Orga-Team, die im Vorhinein legen die schon fest, so verschiedene Arbeitsgruppen, also Küchenteam pro Tag. Und da wird dann auch schon im Vorfeld vereinbart, was an den einzelnen Tagen zu essen gibt. Und dann kann man sich darauf vorbereiten. Und an dem Tag, wo ich im Küchendienst bin, da bin ich im Küchendienst. Und da gibt es auch kein Herumjammern. Und da gibt es kein, ich bin zu müde oder ich kann jetzt nicht oder ich bin verkatert oder was auch immer. Sondern da ist es selbstverständlich, dass man an dem Tag auch hilft. Und man hilft sich aber auch gegenseitig. Also nur weil ich heute nicht im Küchenteam bin, heißt das nicht, dass ich jetzt alles stehen und liegen lasse, sondern ich mache natürlich trotzdem meinen Teil. Und das, dieses Unterstützende gegenseitig, das ist halt auch einfach sehr schön, wie gut das funktioniert, wo fast 30 komplett verschiedene Leute aufeinandertreffen, die das ganze Jahr sonst wenig miteinander zu tun haben. Und trotzdem ist das so reibungslos. Das finde ich immer spannend.
Ja, mittlerweile haben sich ja auch da verschiedene Freundesgruppen halt etabliert.
Mhm.
Aber auch da hast du halt trotzdem nicht das Gefühl, dass dich dann diese Gruppe ausgrenzt oder so, weil wenn du dich dann einfach dazusetzt oder sagst, ey, was spielt ihr, kann ich mitmachen und so, dann wird nicht Nein gesagt, sondern hey, ja klar, oder warte bis die nächste Runde, dann kannst du mitmachen. Also wir sind gerade mittendrin und dann und so weiter. Und das ist jetzt nicht so, wo du sagst, ey, ja, du wirst ausgeschlossen oder so, das passiert halt nicht. Und selbst wenn du dann halt mal sagst, so, ich habe das ja letztes Jahr dann auch ab und zu mal so eine halbe Stunde für mich brauche, dann bin ich halt aufs Zimmer gegangen, ja, ne? War ich halt eine halbe Stunde, habe mich dann da halt Kopfhörer reingepackt und habe erstmal eine halbe Stunde Musik gehört oder sonstiges, damit ich so ein bisschen, gesehen, meine soziale Batterie aufladen kann. Ne? Das ist halt so für jemand wie mich, der halt selten unter Leuten ist, halt ja eigentlich nur so unter engen Freunden ist und halt sonst nicht oft mit Fremden unterwegs ist oder so. Ich war auch nicht jemand, der gerne feiert oder sonstiges. Auch wenn ich das mal eine Zeit hatte, wo ich es wirklich versucht habe. Bin aber nicht so, das ist aber nicht so mein Fall. Und ja, ich muss sagen, also, ne, da beschwert sich auch keiner drüber. Dann fragen ich so, hey, wo warst du? Wir wollten mit dir was machen oder so. Ich so, ja, ich brauchte mal eine Auszeit so. Und dann wird es halt einfach so hingenommen, ne? Und dann wird nicht gefragt, so, ey, hast du keinen Bock auf uns oder sonstiges, sondern ja, okay, cool, jetzt bist du ja wieder da.
Ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein guter Punkt, um das jetzt zusammenzuknüpfen, weil du sagst, du bist jetzt überhaupt nicht so der Typ gewesen, der irgendwie feiern geht oder und so weiter. Da bin ich ja eben genau das Gegenteil. Meiner Jugend habe ich ja sehr gerne beim Ausgehen verbracht und mit Freunden feiern gehen und so weiter. Und auch unter normalen Umständen, also jetzt abgesehen von der Distanz natürlich, von der tatsächlichen geografischen Distanz, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns so gut kennengelernt hätten, eher niedriger wäre, wenn es nicht eben genau dieses Forum, genau zu dieser Zeit, genau dieses Discord und genau dieses Forentreffen gegeben hätte. Ja. Und das ist eigentlich, und das ist das Schöne, dass da auch so eine Freundschaft wie zwischen uns einfach entstehen kann und daraus dann so eine gemeinsame Leidenschaft und so ein Hobby, das wir ja jetzt wirklich bald 4 Jahre verfolgen und 4 Jahre lang eigentlich mit Freude leben auch.
Es ist halt schon eine sehr coole Sache und also du denkst halt nicht dran, dass sowas passieren kann, aber schwuppdiwupp sind ein paar Jahre vergangen und du merkst dann so, okay, ne, da hat sich jetzt halt wirklich eine Freundschaft entwickelt, wo man nicht sagen kann, so, ja, da haben halt wirklich die Sterne günstig gestanden, das, weil, wie du gesagt hast, unter normalen Umständen hätten wir uns wahrscheinlich nie getroffen. So. Ja, abgesehen von Distanz natürlich, das ist eh unmöglich, aber selbst wenn wir zum Beispiel zufällig in der gleichen Stadt wären, im Laufe unseres Lebens oder so, oder ich glaube, wir wären nie ins Gespräch gekommen, weil ich wäre dann wahrscheinlich mit meiner Freundesgruppe da gewesen, wir hätten dann wahrscheinlich irgendwelche Sightseeing gemacht und so und du wärst wahrscheinlich dann tagsüber auch Sightseeing gewesen, aber abends wärst du dann feiern gewesen, da wo ich dann halt mit meinen Freunden dann halt lieber im Hotel oder in der Bar gehockt hätte und wir hätten dann da was in Ruhe getrunken und dann wären nach Hause gegangen.
Ja, und ich denke mir immer, wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass bei meiner Hochzeit ein Tisch mit 8 Deutschen aus allen Ecken aus Deutschland sitzen wird, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ganz genau. werde ich einen Tisch Deutsche bei mir auf dem Tisch haben. Nee, auf der Hochzeit haben. Aber es ist tatsächlich so. Also, und das ist einfach schön. Also das ist einfach Teil einer Familie, einer teils sehr skurrilen Familie, aber ich möchte sie nicht missen, weil das wirklich ein mittlerweile sehr wichtiger Teil in meinem Leben auch geworden ist.
Für mich auch so. Also ich bin auch echt froh um das Thema. Ich habe mich ja mega gefreut, als du gefragt hast, hast du Post bekommen? Ich so, hä? Warum geht's jetzt hier? Was habe ich bekommen? Und am nächsten Tag gucke ich dann so, okay, ich habe... Und dann stand ich da wirklich unten an der Tür, hab aufgemacht, hat er mir jetzt nicht ernsthaft geschickt, ne? Also... Also ich habe mich mega gefreut, als ich Post hatte, so, ey, wir laden dich zu unserer Hochzeit ein. Und ich habe, also dann musste ich dann meiner Familie erstmal erklären, so, ey, ich flieg dann mal für eine Wochenende nach Österreich für eine Hochzeit. Ne? Und die denken so, ja, woher kennst du den? So, und so, ja, ich habe denen dann die Kurzfassung gegeben, ich kenne den auch im Internet, ne? So, denen nochmal das komplette Forentreffen zu erklären, also das wäre halt ein bisschen umständlich gewesen, aber.
Wenn ihr jetzt den Podcast
hört. Genau, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann wisst ihr, wie das jetzt zugekommen ist. Ja, aber. Es war dann, also ich habe mich halt wirklich sehr gefreut und dann
Ich war aber auch überrascht, dass du halt auch instant zugesagt hast, weil ich finde, wie gesagt, die Distanz ist keine geringe und das war aber trotzdem, dass das für dich so selbstverständlich trotzdem ist, dass du da kommen willst, das hat mich natürlich auch mega gefreut.
Ja, ja, das ist, ich finde das halt, keine Ahnung, ich war halt noch nie in Österreich, das ist erstmal ein Grund, ne? Zweite, oder beziehungsweise der zweite Grund, der wichtigste Grund ist natürlich deine Hochzeit, ne? mit dir und auch mit den anderen halt einfach deinen Tag zu feiern, ne? Das ist halt super wichtig. Aber ich war zum Beispiel noch nie in Österreich und ich versuche ja auch dieses Jahr ein bisschen mehr für mich Zeit zu finden oder Sachen zu finden, die ich halt schon immer mal machen wollte, wo ich noch nie dazu gekommen bin, sei es jetzt finanziell, sei es jetzt halt auch gesundheitlich, was mich ein bisschen eingeschränkt hat. Ich will ja dieses Jahr dann auch alleine ein bisschen weiter verreisen und da wollte ich dann halt auch mal gucken, so, ja klar, nach Österreich ist jetzt nicht allzu weit, aber ich habe ja schon, anfangs habe ich erst mit Korea geplant und jetzt Japan. Ich bin halt wirklich gespannt drauf, ob es dieses Jahr was wird. Also da hätte ich halt mega Lust zu, auch einfach mal eine Woche lang allein unterwegs zu sein und dann mir halt wirklich diese Orte anzusehen, weil ich bin jetzt durch die Arbeit halt sehr viel unterwegs, aber das, was ich mache, ist halt für die Arbeit und abends bin ich dann halt nur auf dem Hotelzimmer und dann mache ich halt auch nichts mehr, ne? Und ich gehe halt, auch selbst wenn ich in Städten bin, wo ich halt noch nie war, ich war jetzt, dann gehst du halt kurz mal eine Runde raus, aber dann machst du halt nicht viel, weil du bist halt, ich habe halt das Gefühl nicht, ey, ich will Sightseeing machen und so oder sonstiges, auch wenn das halt, dann gehe ich halt zum nächsten Supermarkt, decke mich da ein bisschen mit Lebensmittel ein oder was zu trinken und dann gehe ich wieder zurück auf mein Zimmer, ne? Und dann bereite ich mich so gesehen auf den nächsten Arbeitstag vor und das will ich jetzt dieses Jahr dann halt auch durch das Forentreffen half das halt schon ein bisschen. Ich bin jetzt so dieses Jahr an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich verreise alleine weiter weg und will mir dann halt auch wirklich was ansehen. Ne? Ich war, genau, und das ist ja auch so ein Punkt, wo das Forentreffen halt wirklich sehr geholfen hat. Ne? Mich da.
Dann oder vor dem diesjährigen
Forentreffen. Genau. Nee, ich werde danach wahrscheinlich fliegen. Okay. Genau. Also ich habe ja geplant, zumindest eine Woche in Vietnam zu sein, also weil ich ja aus Vietnam komme, meine Oma zu besuchen. Und danach wollte ich dann halt für eine Woche nach Japan, weil ich habe nur 2 Wochen Urlaub geplant für dieses, für größeres Wochenende, größere Woche geplant für. Und dann wäre ich dann halt nach Japan. Da bin ich jetzt halt noch am gucken, wie ich das jetzt halt mache und alles plane mit dem Flug von Vietnam aus nach Japan, was ja auch ein bisschen näher ist. Und da ich ja eh schon in Asien bin, habe ich es dann halt nicht mehr ganz so weit. Dann habe ich gedacht, so okay, dieses Jahr dann halt auch wirklich nur, wenn du nach Vietnam fliegst, dann verpflichtend die Omas zu besuchen, weil ich könnte halt auch sagen, so ey, ich schaue mir Vietnam an, weil da habe ich eigentlich auch mega Bock drauf. Aber das ist, glaube ich, nochmal so etwas, wo ich drauf warten kann. Weil ich da ja öfters wahrscheinlich hinfahren werde, als Japan oder Korea, wo ich dann sage, so ey, das ist dann so ein Erlebnis, was du vielleicht 1 bis 2 Mal im Leben machst und
ja.
Du hast halt Verwandte in dem Land, da wirst du halt öfters dahin fliegen, als wenn du wenn du nach Japan fliegst, wo du halt, oder Korea oder halt auch, keine Ahnung, was es noch für Länder gibt. Ich habe zum Beispiel auch, ist jetzt nicht ganz so weit, aber Irland zum Beispiel.
Ja, okay, auch mega schön.
Australien wäre so noch das weiteste Land, wo ich halt
mega Neuseeland ist bei mir noch ganz weit oben.
Ja, genau, Neuseeland, Australien. Das sind so Ziele, wo ich halt auch mega Lust drauf hätte.
Ja, Südkorea kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Da war ich 2 Mal für eine Woche. Mhm. So quasi mit so einer Volkstanzgruppe von uns waren wir da drüben auf so einer Reisemesse. Und das erste Mal, wo ich drüben war, waren wir eigentlich die ganze Woche in Seoul.
Mhm.
Was mega spannend war. Also so eine asiatische Großstadt, das ist schon echt mega. Also was solche Eindrücke, ich komme hier aus dem österreichischen Bergbauernland quasi und komme dann in die Gebäudeschluchten von Seoul irgendwo in so eine Karaoke-Bar rein und das war einfach so ein geiler Kulturcrash auch für mich.
Ja.
Also Südkorea kann ich auch absolut empfehlen, auch sehr gutes Essen.
Das wäre tatsächlich mein Ziel für nächstes Jahr, wo ich dann halt hinfliege. Da vielleicht auch etwas länger als nur eine Woche und Japan dann halt irgendwann noch, hole ich dann nochmal richtig nach. Aber dieses Jahr habe ich gedacht, so alleine nur ein bisschen Tokio zu sehen, so ein bisschen einfach mal etwas, was du halt schon als, ja, aus deiner Kindheit, seit deiner Kindheit wolltest, das wird jetzt abgehakt, ne, und das wird jetzt gemacht Und da kommst du jetzt halt einfach, da wirst du nicht mehr aufgeschoben mit oder sonstiges. Ich meine, klar, finanziell ist das halt nochmal ein riesen Wagnis. Aber ich denke, das ist jetzt, ich bin jetzt am Zeitpunkt oder zu dem Punkt im Leben ankommen, wo ich das halt wirklich stemmen kann, wo ich sagen kann, ey, das wird mich zwar was kosten, aber das ist jetzt nicht etwas, was.
Das ist dir halt auch wert dann.
Genau, genau. Ja. Und es ist nicht etwas, wo ich sage, ey, ich ruiniere damit meine Zukunft, weil ich dann halt nicht genug Geld habe oder so, weil ich habe jetzt ein bisschen was angespart, was halt auch wirklich dann dazu reicht, wo ich sage, ey, eine Woche Japan sollte dieses Jahr drin sein. In Vietnam muss ich halt bis auf Flugtickets eigentlich nichts bezahlen. Essen und Trinken wird dann halt von der Familie aus. Und Übernachtung ist ja eh bei Verwandten. Weshalb dann halt nur da das Flugticket halt so gesehen als Kosten, zumindest als größte Kosten, ab und zu kleine Geschenke an die Verwandten, ja. Aber das ist halt nicht etwas, was die Bank bricht, aber so ein Trip nach Japan ist dann halt schon wieder was ganz anderes, ne? Wo du dann sagst so, ey, Japan oder auch Korea oder halt Neuseeland, Irland.
Gut, ja, Irland Japan.
Vielleicht nicht ganz so teuer, aber.
Ja, Japan habe ich ja auch eigentlich mit Michi schon relativ konkret. Wir wollten vor 3 Jahren, glaube ich, schon das erste Mal. Das ist sich jetzt aber von Jahr zu Jahr hat sich irgendwie nie ergeben. Mhm. Aber wir sind immer noch quasi beim Konkretisieren davon, dass wir jetzt wirklich mal zu zweit dann für 2-3 Wochen Japan uns dann anschauen. Und
ich schicke dir dieses Jahr Bilder.
Das ist ja eben auch so ein Kindheitstraum. Seit ich verstehe, dass Anime und das ganze Zeug da aus Japan kommt, seitdem habe ich eigentlich Bock, nach Japan zu fahren.
Ja, das ist ja auch. Das ist
jetzt schon eine lange Zeit, weil wenn ich mir denke, jetzt ist es, lass mich überlegen, was war so der große Einstieg? Ja gut, RTL 2, ich glaube, so richtig verstanden, dass wir da Medien aus Japan konsumieren, habe ich, glaube ich, so mit der Dragon Ball Zeit, Dragon Ball Set, sowas in die Richtung. Da habe ich dann so richtig verstanden, ey, wir schauen da Medien, die wirklich aus Japan kommen. Da hat sich dann mein Interesse geweckt in die Richtung. Das ist jetzt, was ist das, über 20 Jahre her, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also bei mir war das, ich habe halt Pokémon auch sehr früh, da wusste ich, dass es aus Japan kommt. Aber so richtig realisiert habe ich das auch tatsächlich mit Dragon Ball Z. Und das war jetzt so 2001 rum. Plus ja, genau, minus. Ja, und da fing das halt wirklich an für mich auch mit dem Thema Anime Japan. Und es fing ja halt mit Anime an, bis ich dann irgendwann halt auch die Manga entdeckt habe und dann halt einfach dort hängen geblieben bin, weil ich gemerkt habe, ey, Anime ist nicht so mein Medium. Ne, es gibt verschiedene Filme, die ich noch gerne gucke. Aber so richtig lange Serien zu gucken, so über mehrere Folgen, das ist halt nicht so meins, ne? Und oder beziehungsweise Anime im Allgemeinen. Aber ich habe dann halt die Manga für mich entdeckt und ich lese halt ultra gerne Manga. Ich habe die und ja, seitdem kann ich einfach nicht aufhören. Ich hatte dann halt auch eine Zeit lang, wo ich halt sehr viel gesammelt habe an Manga. Ist jetzt wieder weniger geworden. Jetzt ist halt nur noch One Piece, was ich halt vor kurzem pausiert habe und eigentlich wieder aufholen wollte. Kam ich jetzt noch nicht dazu, werde ich aber demnächst auch irgendwann mal wieder nachholen. Die Bände, die mir noch fehlen, würde ich dann nachkaufen, dass ich zumindest eine Reihe komplett habe. Das war dann auch so ein Punkt, beziehungsweise ich habe ja noch andere Reihen komplettiert, aber die sind halt, die habe ich eher so als Ganzes gekauft und nicht einzeln, so wie One Piece. One Piece ist ja noch nicht beendet, kannst ja auch schlechter als Ganzes kaufen. zum Beispiel von dem Dragon Ball Macher oder Mangaka. Übrigens da auch noch, es ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt so ansprechen, weil er ist ja vor kurzem verstorben und da nochmal von meiner Seite aus ein Beileid an die Familie und auch an die Fans. Auch ich war ja jahrelang Fan und ich habe ja dann mit Dragon Ball und dann auch die Dr. Slump-Reihe von ihm, die habe ich, das war dann übrigens das erste, die ersten Manga, die ich komplettiert habe. Mhm. 18 Bänder, die habe ich mir dann auch wirklich am Stück gekauft, also von einem auf einmal gekauft. Und das ist noch mit heute immer noch mit eines meiner Lieblings-Gag-Comedy-Manga. Ultra lustig.
Ja, und es ist halt auch wirklich so, ich glaube, für manche Leute, die in meinem Umfeld, die jetzt mit dem eben nicht so viel anfangen können, die können das auch gar nicht noch so nachvollziehen, wie sehr ich jetzt doch an dem Dahinscheiden von Akira Toriyama eben da schon ein bisschen niedergeschlagen war die letzten Tage.
Ja.
Weil es doch eben ein Stück Kindheit ist, das da jetzt so von uns gegangen ist. Und wenn man dann meine Facebook-Timeline, ja, ich benutze noch Facebook, ich bin so alt, meine Facebook-Timeline wird halt überschwemmt von Tribute-Bildern an Toriyama und so seine, also nicht nur Dragon Ball, sondern auch hier Sandland, glaube ich, heißt der eine Manga, oder? Und Dragon Quest.
Dragon Quest, die Spiele, ja.
Spiele, ja, genau. Ja. Also alles, wo er halt irgendwie mit eingebunden war oder wo er Figuren geschöpft hat und so weiter, das da wird gerade alles überflutet und das kickt so eine harte Nostalgie auch in mir. Und da merkt man dann halt auch wieder, wie schön das dann auch war, die Zeit, oder ist, dass das, was wir auch konsumieren dürfen, du teilweise auch quasi gratis. Ich meine, im Free TV die ganze Dragon Ball Z-Reihe da zu sehen, das war schon mega, oder? Und das ist einfach für mich persönlich, und das werden vielleicht nicht alle so sehen oder viele auch nicht so sehen, die jetzt nicht so viel mit Fernsehen anfangen können. Aber für mich war das einfach eine wunderschöne Kindheit mit dem ganzen Anime Nachmittagen und Abenden, die ich da verbracht habe. Das war schon sehr schön. Und eben, der Start damals war wirklich, der Start selbst war jetzt nicht Dragon Ball, aber so das Verständnis dafür kam mit Dragon Ball.
Ich weiß noch damals, ich war eigentlich als Kind auch immer draußen oft. Und mit Dragon Ball als Dragon Ball Z angefangen hat, war ich eigentlich so immer pünktlich zu Hause. Also ich habe es nie geschafft, vorher pünktlich nach Hause zu kommen. Aber wenn Dragon Ball Z, dann war ich pünktlich zu Hause. Ich durfte halt auch nicht so oft Fernsehen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, nachdem ich fertig war, bin dann draußen gegangen. Wir hatten einen Park in der Nähe gehabt. Da war ich dann halt immer alleine oder mit anderen Freunden unterwegs. Und dann irgendwann, als Dragon Ball dann lief, dann war ich pünktlich zu Hause. Ne? Und ich weiß noch, und wir sind ja als Familie oft umgezogen. Damals dann der größte Schritt, wo wir von, das war noch auch ich glaube 2002 rum war das, sind wir von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen gezogen. Das war für mich ein Riesensprung. Also davor habe ich die Schule zwar auch gewechselt, aber das war halt noch immer in der gleichen Stadt. Aber jetzt bin ich halt komplett anderes Bundesland. Ne? Und ich weiß noch, wie ich am ersten Tag da saß. Ich kannte halt niemanden aus der Klasse. Und dann sind zwei Klassenkameraden auf mich zugekommen und gesagt, ey, guckst du Dragon Ball? Und so sind wir halt Freunde geworden, ne? Also durch das Gespräch so, hey, guckst du Dragon Ball? Und ich so, ey, ja, ich guck Dragon Ball, guck dir das auch? Und dann, und so habe ich damals meine Freunde in der Schule überhaupt also als ich die Schule gewechselt habe, das war für mich so der erste Schultag, ich kenne niemanden und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann so in der Pause dann, also auch die erste größere Pause, kommen die dann auf mich zu und so, ja, guckst du Dragon Ball? Dann so, ja. Dann so, zeichnest du das auch so? Dann holen sie ihre Bilder raus. Ich so, ja, ich habe auch welche zu Hause. Und dann habe ich am nächsten Tag noch meine mitgebracht und wir saßen dann da zusammen, haben uns das angeguckt und so. Das war, und ich kann auch erinnern, also das hat halt, das war so, das merke ich auch so halt, ey, ich wäre tatsächlich, vielleicht hätte ich meine Freunde anders kennengelernt, aber so dass Dragon Ball damals die Hürde genommen hat, Leute kennenzulernen, das war schon damals für mich sehr cool. Also wirklich sehr spannend und
und es war
das
auch
hat das, halt wirklich geholfen, ja.
Genau, das RTL 2 Dragon Ball, das war ja auch wirklich so ein Phänomen. Das hat dir gefühlt dann, also wenn du mit 10 Leuten, gleichaltrigen Leuten irgendwie zusammengestanden hattest, dann hatten mindestens 8 Leute die aktuelle Folge von Dragon Ball Z geschaut. Also das war ja wirklich so, gerade hinein bis so in die Freezer-Saga, da war das ja überall, also zumindest bei uns in der Umgebung. Und ich weiß noch, damals waren wir mal in Italien auf Urlaub und da war Dragon Ball Z war schon da, aber es gab, also ich glaube, Namek war da gerade beim Anlaufen und wir hatten am Markt, in Italien hatte ich so ein komisches Mini-Handspiel, wo du so mit Wasserblasen so Ringe auf so, also diese Trash-Spiele, Plastik Klump, würden wir sagen. Und da war im Hintergrundbild sah man Son Goku als Super Saiyajin. Und ich wusste ja noch nicht, was ein Super Saiyajin ist. Und ich dachte mir nur so, hä, der ist aber komisch gezeichnet. aber halt irgendwie auch cool. Und, Nach diesen Sommerferien in der Schule hatte dann ein Schulkollege von mir, in der Grundschule war das noch, glaube ich sogar, hat ein T-Shirt an, wo eben Dragon Ball Z drauf stand und da war dann Son Goku und Vegeta und Trunks als Super Saiyajin drauf. Mhm. Trunks kannte ich noch nicht, Vegeta und Son Goku schon und ich dachte mir so, warum sind die blond, was hast du da für ein Fake-Shit gekauft, so quasi. Und dann kam aber erst die ganze Super Saiyajin Geschichte rein und dann habe ich erst kapiert, die sind Super Saiyajins. Also ich wurde eigentlich vom T-Shirt von meinem Kumpel, wurde ich gespoilert auf den Super Saiyajin. Aber ich fand das so cool. Und dass man eben auch in Italien auf so einem Billo-Markt dann wirklich Football-Merch, natürlich Fake-Merch, aber trotzdem so Zeug bekam, das hat halt auch mit reingespielt, weil dann war halt auch Urlaubsfeeling mit dem verbunden und genau, also das hat einfach sehr viel von meiner Kindheit auch ausgemacht. Das ist schön, wenn man sich so zurückerinnert dann, ja.
Ja, ich kenn das. Also nicht mit dem Urlaub, aber halt zumindest die Sachen, weil ich weiß, dass ich dann auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube so nach 2000, doch um 2001 rum war ich dann das erste Mal in Vietnam. Davor konnten wir halt noch nicht so oft reisen oder ging das halt noch nicht. Dann war ich dann zum ersten Mal in Vietnam und ich habe dann auch gesehen, also mein Cousin hat halt einige Manga-Bände zu Hause gehabt. Ich natürlich, der gar kein Vietnamesisch konnte, hat sich einfach das alles durchgeblättert, ne? Weil ich bin ja in Deutschland hier aufgewachsen und habe nie Vietnamesisch gelernt. Also ich kann vielleicht ein bisschen was lesen. Ich kann es sehr gut sprechen, aber lesen und schreiben eigentlich fast gar nicht, weil ich das nie gelernt habe. Meine Eltern haben mir versucht, das beizubringen, aber als Kind hast du halt andere Sachen im Kopf, als noch eine weitere Fremdsprache, hast du gesehen, für dich eine weitere Fremdsprache zu lernen. Weshalb dann, ja, und dann war ich da, ich gucke mir die Bilder an, ich so, hä, was ist denn hier los und warum kämpft denn, ich glaube, da waren wir schon etwas weiter als hier in Deutschland und ich glaube, das ist ja auch schon fast, meine ich, schon fast beendet oder so, müsste ich mir noch genau, also Zahlen und Daten habe ich jetzt eh nicht im Kopf. Ich weiß, dass wir da schon in der Zellsaga waren oder so. Mhm. Und dann denkst du dir, da kam ich dann halt mit der Info nach Deutschland an und hab's denen dann erzählt, so, ey, guck mal hier, ich hab kein Band mitgenommen. Ich wollte eins mitnehmen. Genau, aber ich hab keins mitgenommen und was ein bisschen schade war, ich hab denen aber hier in Deutschland ein bisschen erzählt, Klassenkameraden, so, ey, ja, die sind da und da. Der so, ach, erzähl doch hier nichts, ne? Mhm. War halt schon ganz, ganz interessant, was du dann halt auch. Wir hatten auch, ich glaube, ich habe auch einen Dragon Ball Film geguckt, das war mit Bio Broly, glaube ich, wo dieses komische Dings, und da kannte ich die Charaktere gar nicht. So, was ist das denn hier? Hä? Warum? Also, Son Gohan kannte ich dann nicht, weil ich kenne ja nur den kleinen Son Gohan, der war ja da schon fast erwachsen, und dann Son Goten, Trunks und Videl waren ja dabei. Ich denke so, hä, wer sind denn die Charaktere? Ich kenne die alle gar nicht. Und, ja. Und wann hast du es dann halt auch hier in Deutschland gesehen? Also,
ja. Mir ging es da so andersrum mit einem Film, weil ich habe da damals dann im Mediamarkt, glaube ich, habe ich da gesehen, boah, bei den DVDs, da ist Son Goku drauf, das will ich jetzt haben. DVD hat mir dann mein Papa gekauft und dann zu Hause natürlich gleich abgespielt. Und das war, das ist, glaube ich, sogar der allererste Film, der stärkste auf Erden heißt der. Mhm. Und, da waren wir schon in der Cell-Saga, in der Serie. Und der Film spielt aber noch vor Namek. Mhm. Das heißt, die Kaioken konnte halt Son Goku schon, aber noch nicht Super Saiyajin. Und dann kam da dieser Kampf und er war halt so heillos und zerlegen, wie halt immer beim Kampf gegen den Obergegner. Da dachte ich mir so, mach dich doch zum Super Saiyajin, werde zum Super Saiyajin, was ist los mit dir? Aber er konnte es halt in dem Moment noch nicht und ich hab's nicht gerafft, dass das erstens mal natürlich nicht Canon ist, der Film, der gehört einfach nicht in die Geschichte rein und dass der aber quasi schon erschienen war, bevor Namek überhaupt ein Thema war. Das musste ich mit meinem Kinderhirn dann erstmal zusammenbasteln. Aber das war dann ultra enttäuschend. Also deswegen habe ich auch so eine leichte Phobie vor Dragon Ball Filmen, weil mich mein allererster so massiv enttäuscht hat, dass ich da dann immer so ein bisschen vorsichtig gegenüber war.
Ich glaube, das ist dann Das ist tatsächlich, weil was in Deutschland kam, das ja auch immer, die Filme kamen dann auch erst danach, nachdem der Anime ja dann wirklich, ja, wirklich berühmt wurde, so gesehen, kamen ja die Filme auch erst nach und nach. Und die gab es ja in Japan schon länger. Also das ist ja, Dragon Ball war ja zu dem Zeitpunkt dann einfach nichts mehr Neues. Es hat einfach nur ewig gebraucht, um nach Deutschland zu kommen. Was heute mittler, was, was, was mittler, oder was heute mittlerweile ja nicht mehr so schlimm ist. Jetzt hast du ja mit Simulcast. Ich meine, wir kriegen jetzt die neuesten One Piece Folgen zeitgleich mit Japan auf Netflix oder so. Ne, auch wirklich schon mit Untertitel. Ich weiß nicht, ob es auf Deutschland, glaube ich, noch nicht, aber schon mit Intro-Untertitel. Und auch den Manga kriegen wir mittlerweile aktuell fast zeitgleich. Der weltweite Release ist dann halt immer jeden Sonntag. Das gab es damals halt noch nicht. Ne? Und dann warst du halt wirklich weit hinterher im Vergleich zu den Leuten in Japan. Und die waren ja dann schon, keine Ahnung, vielleicht war es schon längst abgeschlossen. Und wir haben da erstmal so die Anfänge mitbekommen. Das Einzige, was wirklich recht früh da war, war halt wirklich Pokémon. Das hat auch ein bisschen gebraucht im Vergleich zu Japan. Aber ich glaube, Dragon Ball Z hat dann noch mal, war da nochmal ein ganz anderer Fokus, der dann noch
Absolut.
ein bisschen länger gebraucht hat.
Bei Pokémon haben sie halt auch verstanden, dass der Anime einfach so ein Werbemittel für die Spieler ist, weil zu den Release von Generation 3 hat ja auch wirklich auf RTL 2 die dritte Staffel oder halt die Höllenstaffel angefangen und so weiter. Also da waren sie schon dahinter, dass das schnell synchronisiert wird.
Ich
Für
glaube,
mich
das war
war
auch
es,
so von denen vorherein gesehen, dass das halt so gemacht werden
genau,
musste.
genau. Und für mich, ich habe das erst so richtig kapiert, diesen Unterschied zwischen wie weit man in Japan schon ist und wie weit man bei uns erst war, hat sich bei mir dann bei One Piece tatsächlich so ein bisschen gezeigt. Piece habe ich lange nicht verfolgt, hat mich am Anfang gar nicht gecatcht. Und dann Enies Lobby, also Water 7, Enies Lobby hat es mich dann plötzlich komplett gepackt. Dann habe ich nochmal Alabaster und Skypiea nachgeschaut und dann nochmal Enies Lobby. Und dann war ich halt an dem Punkt, wo die deutsche Synchro nicht mehr weiterging an der Stelle. Und habe dann aber schon gerafft, ja, im Internet kann ich dann auf Englisch bzw. auf Japanisch weiterschauen. Und dann hat sich da auf einmal so ein Riesenmeer aufgetan. Da habe ich dann angefangen, online eben diese Episoden nachzuschauen und bin da ja wirklich bis zum Timeskip, glaube ich, habe ich dann wirklich am Stück One Piece schauen können. Das war richtig krass. Also da habe ich am Tag, glaube ich, 4 Folgen oder 5 Folgen so am Stück geschaut, bis ich wirklich bis über den Scheitel voll mit One Piece Informationen war. Da habe ich dann erst gerafft, dass das wirklich große Unterschiede gibt und dass man da in Deutschland sehr weit hinten nach war. Und umso erfreulicher ist es, dass man da so krass aufgeholt hat. Natürlich, es ging jetzt auch eine Zeit lang nicht so schnell weiter, rein von den Studios her. Und da hatte der deutsche Markt auch einfach die Möglichkeit nachzuziehen. Aber dass es dann auch wirklich so durchgezogen wurde, finde ich echt gut. Und gerade die Synchronarbeit in Deutschland ist ja auch, ich weiß, die meisten, die Anime schauen und da mehr drin sind und schauen das halt gerne auf Japanisch, weil halt Originalsprache und da Emotionen und so weiter. Aber man muss halt wirklich sagen, die deutsche Synchro ist verdammt gut. Also deutsche Synchronarbeit, auch natürlich bei Spielfilmen und so weiter, Hollywood und so. Ich glaube, dass da Deutschland mit zu den besten Synchronmärkten weltweit gehört.
Damals hat also heutzutage hat man ja den Luxus, dass man das halt in der Originalsprache halt bekommen, oder mit uns fing das ja auch richtig an, dass man sich irgendwann halt auf die Originalsprache gewöhnt hat, aber deutsche Synchro ist halt schon sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Also du hast die Figuren, die passen halt auch zu den Stimmen. Wenn ich jetzt als Beispiel die amerikanischen Synchros angucke, da klingen die meisten Männer ja sehr testosterongeladen, männlich.
Steroid
Ja,
synchron,
genau,
ja.
Steroide und das, dabei sind das nicht mal wirklich kräftige Männer oder so, aber die Stimmen von denen sind halt ultra tief und ultra kräftig und manchmal passt das halt zu der Figur nicht. Und in Deutschland kriegt man das halt wirklich super hin. Also die deutsche Stimme von Sanji ist halt zum Beispiel immer noch eines meiner Lieblingssynchronsprecher, obwohl ich den Anime eigentlich seit Skypiea nicht mehr verfolge, den deutschen, aber hey.
Ja, Hubertus von Lerchenfeld, glaube ich.
Genau, Hubertus von Lerchenfeld macht da
Den
aber
mag
immer
ich
noch
auch sehr gerne.
Top-Arbeit, also. Und bei mir war das auch mit One Piece tatsächlich so anfangs, als ich war ja dann damals noch voll in der Dragonball-Schiene und bin dann halt nach der Schule immer zu Talia gegangen, weil das halt auf dem Weg nach Hause war. Da habe ich dann erstmal eine halbe Stunde bis Stunde in Talia verbracht und mir die Manga angeguckt und so. Und Irgendwann habe ich halt gesehen, so dass zwei andere Kinder sich über One Piece Band in der Hand hatten. Weil ich habe davon nur Dragon Ball und halt die paar Sachen, die ich aus dem Fernsehen kannte, angeguckt. Ne? One Piece lief damals auch nicht im Fernsehen. Also hab ich so gesehen, die Manga haben mich eigentlich gar nicht interessiert. So. Außer die ich vielleicht ein bisschen kenne. Da habe ich dann mal so One Piece reingeblättert, so erst ein paar Seiten, weil ich gesehen habe, ey, die gucken sich das auch an. Vielleicht, wenn die das kennen, dann muss das ja irgendwie ja doch jemand mögen. Habe ich kurz reingeblättert, so, was? Der hat Gummikräfte? Was ist das denn für lächerlicher Quatsch, ne? Und dann habe ich es weggelegt. Am nächsten Tag habe ich wieder reingeguckt. Und am dritten Tag habe ich wieder reingeguckt. Und am vierten Tag habe ich komplett durchgelesen. Ersten Band da in Talia, was wir eigentlich auch nicht machen sollten. Aber als Kinder, zu den Kindern haben sie halt noch nichts gesagt, ne? Oder damals nicht. Heutzutage, glaube ich, hast du auch gar keine Sitzgelegenheit mehr, richtig? Oder doch, aber wenn dann halt nicht mehr so krass. Und wenn du da halt wirklich eine Stunde verbringst, dann werden sie auch mal sagen, ey. Und als erwachsener Mann kann ich jetzt auch schlecht einfach mir eine halbe Stunde in Talia reinsetzen und ein Buch lesen, ne? Das als Kind ist dann halt da sind die Leute wahrscheinlich noch nicht so streng oder damals waren sie auch noch nicht so streng. Ja, und so habe ich One Piece bis Alabastia gelesen, in Talia. Ich weiß noch, den fehlte dann Band 7 und das war so das Schlimmste, weil das hat mir gefehlt. Wir waren dann halt damals auf Klassenfahrt und ich stand dann da am Bahnhof und die hatten Band 7 da. Und ich habe überlegt, mir das zu holen. Und meine Klassenkameraden haben mir davon abgeraten. Sagen, ey, hol dir das nicht. Ja, bla, das gibt es bei uns ja in Dessau auch bestimmt auch oder bei uns in der Stadt auch. Und ich hab dann auf die gehört und mir das nicht geholt. Ich bereue es bis heute, dass ich mir das nicht geholt habe. Weil das ist auch so das Band, womit ich am wenigsten, wo ich noch die wenigsten Infos habe, obwohl ich das nachgelesen habe, habe ich immer noch so das Wenigste, was darin passiert. Und es ist ja, glaube ich, noch um die Along-Saga drumherum gewesen. Jedenfalls, danach habe ich mir dann halt auch die Bänder geholt, nach und nach, alle gesammelt. Also ich habe wirklich noch die ganz alten. Ich glaube, mein erstes war das, wo Ace zum ersten Mal aufgetaucht ist. Das sieht auch wirklich aus, als wäre es mein erstes. Schon sehr stark mitgenommen. Und genau, habe ich dann da angefangen zu sammeln. Irgendwann waren wir in Skypiea in Deutschland. Dann hatten wir auch Internet zu Hause. Und als ich dann keine neuen Bänder mehr hatte, oder nicht mehr kaufen konnte, habe ich gesagt, ey, schaue ich mal im Internet nach. Und anfangs, was auf Deutsch zu finden war, anfangs super schwer. Ne? Also du hast halt nirgendwo, es gab dann halt hier und da mal eine Seite, wo sie das übersetzt haben, die ist aber dann halt aus rechtlichen Gründen halt gesperrt worden, was ich auch voll nachvollziehen kann. Aber um da erstmal an die Infos zu kommen, da musstest du halt wirklich schon suchen. Und als jemand, der zu dem Zeitpunkt eigentlich null Medienkompetenz hatte, außer, ey, ich weiß, wie man zockt, aber halt so Suchmaschinen bedienen oder Internet war ja für mich komplett Neuland, um da mal eine berühmte Politikerin zu zitieren, das Internet ist Neuland. Für uns, das war für mich als 14-Jähriger komplett Neuland und aber da hat es dann auch angefangen. Und dann haben wir mit Freunden ausgetauscht und die einen haben das gefunden. Und dann haben wir da auch darüber Anime geguckt. Ich weiß noch, damals auf YouTube gab es ja auch noch mal die Folgen. Keine Ahnung, mit 240 Pixel. Also das war wirklich unscharf. Aber hey, man hat sich das angetan, weil man wissen wollte, wie es weitergeht. Ne? Und damals waren wir wirklich hart im Nehmen. Ja, da gab es nichts. Ey. Ich weiß noch, wie die ersten Übersetzung, dann, das war wirklich nur reiner Text, keine Bilder, nichts, nur reiner Text. Und ich habe mir das durchgelesen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und ja.
Ja, den Sprung, wie gesagt, habe ich auch eben mit One Piece gemacht, beziehungsweise eigentlich sogar ein bisschen davor schon. One Piece habe ich da so ein bisschen mitgenommen dann, eigentlich mit Naruto. Also das muss ich jetzt auch erwähnen, weil eigentlich Naruto, jetzt ist es ja wieder da wie noch nie. Also ich bin ja Mittelschullehrer und Thema Nummer eins bei uns, da würde man meinen jetzt vielleicht mit Boruto, aber nein, Naruto ist eigentlich immer noch der Shit. Wenn ich mir denke, dass es in meiner Mittelschulzeit schon eigentlich ein richtig heißes Thema war. Ich habe mir ja damals die RTL2-Folgen habe ich jedes Mal auf Videokassette aufgenommen, um das dann zu sehen, damit ich ja nichts verpasse. Und eben da dann mit der Oberstufe dann auch eben angefangen, wie du auch in schlechter Manier Google zu benutzen, um mich da weiter zu informieren, wie es weitergeht und eben da auch dann auf bestimmten Seiten dann Informationen bekommen, vielleicht nicht auf dem legalsten Wege, aber da eben dann weiter zu erfahren, wie es weitergegangen ist. Und eigentlich habe ich tatsächlich gar nicht mit One Piece das gemacht, sondern zuerst war Naruto. Habe ich ganz, ganz viel Naruto geschaut und dann hat sich eben das für mich One Piece nebenbei noch so ergeben. Und da wurde ich dann wirklich gecatcht von so. Aber für mich sind das so die großen, also quasi natürlich Pokémon und das war Digimon, das ist so Kindheit, aber den Übergang in Richtung wirklich bewusst Anime hat dann Dragon Ball Z geschafft und wirklich dann aktiv Anime verfolgt habe ich hauptsächlich Naruto und dann eben One Piece und dann alles Mögliche nebenbei noch, aber das waren so Dragon Ball, Naruto, One Piece würde ich als meine Big Three quasi so nennen. Sind auch nicht umsonst, glaube ich, weltweit die bekanntesten Anime und Manga, weil es auch wirklich gut ist. Man kann sehr viel Kritik daran üben, aber es hat einfach unglaublich viel Spaß.
Ich find's gerade Naruto, das mit Naruto halt ganz lustig, weil ich habe das damals auch gemerkt, als meine Cousinen dann in dem Alter waren, wo sie schon auch so Mittelschule so und bei denen war dann Naruto auch wirklich drin. Also irgendwie gefühlt ist Naruto so im Rahmen 11 bis 13 zeitlos einfach. Irgendwie ist da immer, also egal welche, das ist immer da und das ist, und als die beiden, also die eine ist jetzt, die wird ja dieses Jahr 18, als sie dann 12, 13 war auch Naruto bei der halt wirklich richtig drin und bei der anderen auch, die war, ich glaube, die war 2 Jahre jünger, da habe ich gemerkt, so, hä, das ist doch schon längst beendet. Wieso ist das jetzt auf einmal so krass im Kommen wieder? Und das war dann halt wirklich merkwürdig, weil bei mir war das auch wieder so ein bisschen das Gegenteil von dir. Ich bin durch One Piece zu Naruto gekommen. Dadurch mich, also ich wusste, dass es gab ja dann damals auch die diese Banzai-Ausgaben, die es ja in Deutschland gab, wo du halt mehrere Manga hattest oder ja, Kapitel hattest von einer Manga-Serie. Das ist dann so gesehen das deutsche Äquivalent zu der Shonen Jump gewesen. Das waren die Banzai-Bänder und Bände. Und ich fand die halt, ich habe da so meine ersten Berührungspunkte mit Naruto gehabt. Aber dann, als Internet kam, habe ich dann auch die ersten Naruto-Folgen so online gesehen. Damals noch mit englischer Übersetzung, weil auf Deutsch was zu finden gab, war halt mega schwer. Ne? Und ich weiß noch, und dann lief das ja auf RTL 2, wo wir uns dann halt auch drauf gefreut haben. Und dann haben wir gemerkt, so, ey, das ist ja komplett kaputt geschnitten, was damals auf RTL 2 lief. Und wir haben uns da damals so mit Naruto und Bleach, das war ja so auch damals im Online schon die Big Three. Ich habe die halt auch alle drei dann halt zeitgleich beziehungsweise One Piece zuerst, aber die anderen beiden dann erst zeitgleich angefangen zu lesen und dann auch ein bisschen da in den Anime reingeschnuppert. Und dann kam mir dann so die Ansage, hey, Naruto kommt jetzt und Bleach kommt jetzt. Ja, Naruto kam dann irgendwann, wurde aber kaputt geschnitten. Und Bleach haben sie, glaube ich, so lange verschoben. Ich habe irgendwann den Start in Deutschland gar nicht mehr mitbekommen, weil das auch so stark geschnitten werden musste, weil es halt einfach für Nachmittagsfernsehen nicht geeignet war. Ne? Und,
bei Naruto habe ich es lange nicht kapiert, weil ich es eben erst über RTL 2 quasi entdeckt habe. Und da waren ganz viele Sachen für mich einfach, das war halt so, bis ich dann im Nachhinein drauf gekommen bin, dass tatsächlich einige Sachen deutlich grausamer oder blutiger gewesen wären, als es damals gezeigt haben.
Ja, nicht nur das, also auch Comedy-Elemente wurden. Naruto hat ja in der ersten Folge bei dem Test, hat er ja das sexy Jutsu eingesetzt. Und der dritte Hokage hat ja Nasenbluten bekommen, also ein riesiger Schwall rausgeschossen. In Deutschland wurde das Blut halt zu Wasser gemacht, also ist ihm Rotze aus der Nase gelaufen, was ich eigentlich an sich ekliger finde als Nasenbluten, aber
da muss ich immer an die Szene denken, wo im Shunin-Auswahlprüfung, wo Neji gegen Hinata kämpft und sie dann zusammenbricht und dann auf den Boden spuckt und Naruto dann den Speichel mit der Hand hochnimmt und so gegen Neji zeigt. Ich dachte mir so, schon eklig, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ja, das ist ihr Blut. Das ist natürlich dann so eine andere Message.
Es ist halt, dadurch, dass das halt so viel geschnitten wurde, hast du halt auch einige lustige Szenen. Ich glaube, als sie im ersten Mal während der Prüfung im Wald gegen Orochimaru gekämpft haben, hat ja, waren ja in so einem Bann, wo sie sich nicht bewegen konnten. Und Sasuke hat sich ja dann das Kunai ins Knie ins Bein gerammt, damit er sich bewegen konnte. Und du siehst halt nur, wie das Kunai so runtergeht. In der nächsten Szene schwebt aber seine Hand so über das Knie. So. Und das Kunai wurde halt rausgeschnitten. Und ich denke mir so, was macht der da? Also dadurch, dass ich halt schon zum Teil das Original kannte, habe ich mich dann im deutschen Anime gefragt, so, was soll denn das werden? Und also viele Szenen wurden rausgeschnitten. Ich kann es nachvollziehen, warum die Sachen geschnitten wurden, weil sie zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeitfenster, in dem das gezeigt wurde, halt tatsächlich ja nicht gezeigt werden sollten. Also gerade weil viele Kinder auch noch in dem Alter 8, 9 Jahre das geguckt hätten und das dann wahrscheinlich schon, gerade weil die blutigen Kämpfe, die brutalen Kämpfe da schon zu viel wären. Mhm. Aber man hatte ja schon durch Dragon Ball Z eigentlich schon gewusst, ey, wir haben da ein Publikum, das sich um 19 Uhr auch vor dem Fernseher setzen würde und sich Animes anguckt. Ja. Warum wiederholen wir das nicht? Weil das fing ja dann auch mit Dragon Ball GT an, wo wir da richtig drauf hingefiebert haben. Und dann kam Dragon Ball GT um 16 Uhr auf RTL 2, wo ja anfangs auch immer die Rede war, ey, das soll um 21 Uhr laufen oder halt nach 19 Uhr so, das ist halt, weil es halt noch ein Ticken brutaler war als Dragon Ball Z. Und dann habe ich das geguckt und es wurde ja fast die komplette Baby-Saga rausgeschnitten, weil die einfach so brutal war und du hast halt noch das Ende gesehen, wie Son Goku ihn besiegt hat. Also die komplette Verwandlung zum Super Saiyajin Stufe 4 hat einfach im deutschen Anime gefehlt, weil
das war ja das Problem, dass die da quasi über die Lizenzen nur die 4Kids-Version aus den USA bekommen haben, oder? Das war ja bei One Piece am Anfang und Naruto eben auch das Problem, dass halt einfach so krass zerstückelt wurde, dass im deutschen Markt das halt gar nicht ungeschnitten ankommen konnte, mehr oder weniger.
Nee, bei One Piece hatten sie nicht diese extreme 4Kids-Version tatsächlich. Da gab es zum Beispiel, also damit, falls ihr das nicht wisst, die 4Kids-Version damals, die One Piece hatte, da hat Sanji zum Beispiel nicht geraucht, sondern hatte einen Lolli. Also wahrscheinlich Lungenkrebs, Diabetes. oder halt, wo Helmeppo halt Corby, ich glaube in der zweiten, dritten Folge, wo Helmeppo Corby halt so eine Pistole an den Kopf hält, ist anstatt der Pistole dann in der 4Kids-Version halt so ein Springkopfhammer, keine Ahnung, mit einem Pistolenabzug, aber das ist ein Hammer dran und das sah halt mega ulkig aus und das wurde dann halt, so war zumindest in Deutschland nicht so, aber trotzdem gab es halt viele 4Kids-Versionen aus. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Pokémon, wo halt sehr viele japanische Sachen rausgeschnitten wurden oder halt umgenannt wurden. Ich meine, die Donuts zum Beispiel, die Reisbällchen, die sie in Donuts auch in Deutschland benannt haben. Oder die eine Folge, wo das Riesenreisbällchen auf sie zugerollt ist und haben sie es ja in der amerikanischen Version in Sandwich gemacht und das ist ja, glaube ich, in Deutschland auch so, dass da ein Sandwich auf Ash zurollt. Aber ja, das war dann halt so die krasse Zensierung, was zum Beispiel auch dann dazu geführt hat, also auch bei Yu-Gi-Oh! Ja der Fall, wo die ja während des Kartenspiels gestorben sind, aber Amerika hat sich gedacht, hey, das ist zu brutal, wir erfinden einfach das Reich der Schatten, eine Ebene mit ewiger Qual und und Einsamkeit, also ich weiß nicht, ich glaube, da ist der Tod. Ja, das ist viel besser als der Tod, weil der stirbt nicht. Er leidet einfach nur 10.000 Qualen und findet nie Ruhe und kommt nie, aber hey, als Kind denkst du dir das natürlich nicht, denkst du dir, okay, an sich ist da eigentlich Tod die Erlösung, wenn du anstatt Tod ins Reich der Schatten geschickt wirst.
Weil auch so wie in Naruto, wo jeder mitgefiebert hat, ob Sasuke jemals seinen Clan wiederfindet.
Ja.
Weil Itachi sie ja entführt hat und nicht getötet.
Genau. Ja, bis heute ist es wahrscheinlich, wenn es jetzt abgeschlossen, also die haben das ja dann irgendwann komplett geändert, ne? Aber wäre lustig gewesen, wenn sie mit der Übersetzung einfach weitergemacht hätten am Ende, so, ja, unser Sasuke hast du deine vierte Familie gefunden? Nö, ist mir egal. Ich habe meinen Bruder besiegt, das reicht mir jetzt. Ich muss die Familie nicht mehr suchen, die bleibt jetzt entführt und die leben einfach irgendwo anders, ihr zweites Leben oder so.
Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass eben, also dieser Hype von Naruto, der ist bei uns an der Schule zumindest auch immer noch so krass da. Jetzt letztens im Fasching hatten wir so ein Faschingsfest an der Schule und da kam dann ein Schüler und hatte einfach so einen Akatsuki-Mantel an. Ein Stirnband mit, mit dem Konoha-Zeichen, das halt quasi ausgeritzt war. Ja, ja. Also war offensichtlich als Itachi Uchiha da. Ja. Und ich stehe dann so neben ihm und schaue ihn an und versuche dann so auf meine japanischste Stimme überhaupt, habe ich ihn nur angeschaut und sage so, Itachi Uchiha, irgendwie sowas. Und dann kam er so riesen Augen und sagt so, Sie kennen das? Und ich sag so, ja, mit dem bin ich auch aufgewachsen. Und das war so richtig ein schöner Moment, weil er sich halt auch nicht vorstellen konnte, dass so ein Erwachsener wie ich, für den bin ich ja 100 Jahre alt, die haben ja kein Gefühl dafür, wie alt ich bin. Aber dass ich da mit ihm über so ein Thema reden kann, dass er gut findet, das war schon ein schöner Moment auch. Also, auch schön, dass das irgendwie so ein bisschen dann die Generationen verbindet.
Das ist wirklich lustig, weil das Gefühl hast du echt als Schüler nicht. Ich weiß noch damals auch in der Oberstufe mit 16, wir hatten dann einen Referendar gehabt, der war vielleicht 10 Jahre älter als ich oder so. Vielleicht nicht mal, ne? Und ich habe echt gedacht, der wäre so Mitte oder Anfang 40 so. Er sah halt auch nicht alt aus, er sah halt wirklich jung aus. Ich konnte mir halt echt nicht vorstellen, dass er irgendwie Mitte 20 war oder so. Also kannst du dir einfach nicht vorstellen. Und auch die ganzen Lehrer und so, die waren ja teilweise auch alle so, vielleicht so Mitte 30. Unsere Klassenlehrerin war Anfang 30, glaube ich. Sie war auch sehr jung, hat dann auch ihr erstes Kind bekommen und so. Und ich dachte so, hä, wieso kriegt sie noch mit 40 ein Kind? Also ich habe es für mich behalten, ne? Aber bis dann später gemerkt habe, die ist ja nur so gefühlt doppelt so alt wie ich gewesen. Und als Kind denkst du halt da nicht dran, ne? Und vielleicht ist der Sprung der Generation jetzt dadurch, dass halt, wenn du jetzt sagst, so, ey, ich bin damit aufgewachsen und so, das ist ja nochmal ein bisschen anders als damals.
Ein Lehrerkollege von mir, der war vor 20 Jahren ein Lehrer von mir. Mhm. Also an derselben Schule. Ich bin jetzt Lehrer an der Schule, wo ich selbst Mittelschule gegangen bin. Und ein Kollege von mir, der war damals mein Lehrer und der ist halt jetzt um die 50 rum. Mhm. Und ich dachte halt damals schon, dass er um die 50 rum ist. Also das war dann auch so ein schönes Erwachen irgendwie für mich. Ach ja, jetzt sind wir Kollegen. Ach, du bist jetzt 20 Jahre lang nicht gealtert. Sehr schön.
Du bist immer noch hier. Ich dachte, du wärst schon längst in Rente. Wie alt hältst du mich? Ich dachte, du wärst damals um die 50 gewesen. 50?
Weil ich mir jetzt vorstelle, dass der eben damals dann um die 30 war. Der war damals so alt, wie ich jetzt bin. Das ist für mich so nicht begreifbar im Moment. So auch wirklich eigenartig, das so zu verbinden. Ja.
Es ist halt wirklich, wirklich merkwürdig halt so. So irgendwie hat man das Gefühl der Zeit einfach nicht als Kind so. Oder auch Alter kannst du halt schlecht einschätzen, weil alles ist älter als du. Ne? Und Und du kannst halt nicht genau einschätzen, wie alt jemand ist, weil die Person halt so viel älter ist als du. Und es ist ja immer noch eine Autoritätsperson. Du kannst dir halt echt nicht vorstellen, dass sie gleich vielleicht maximal 10 Jahre älter ist als du. Und das war selbst mit 16, 17 bei mir noch der Fall. Ne? Irgendwann aber mittlerweile würde ich dann schon sagen, so ey, ne, so viel älter ist er jetzt auch nicht. Und aber es ist halt schon ganz witzig. Und
16, 30 schon krass alt, wenn man beim Ausgehen irgendjemanden getroffen hat, der ist jetzt 30, so warum geht der noch aus, der alte Mann? Ja. Und jetzt denke ich mir so, ich bin doch gar nicht so viel älter als ihr. Ja. Wir werden nicht jünger. Ja. Aber wir können sagen, dass wir die erste Dragon Ball Z-Ausstrahlung auf RZ2 gesehen haben.
Genau, ich habe da richtig hingefiebert, bis das. Also wir haben damals.
Edgy Werbung.
Ja. Wir haben da damals in der Schule richtig hingefiebert, wirklich. Also, was Akira Toriyama da geschaffen hat, ich glaube, das ist etwas, was halt die ganze Generation geprägt hat, mehr oder weniger. Also für die, die sich dafür halt interessiert haben, das hat halt wirklich die komplette Generation geprägt. Das ist halt wirklich schon gewaltig und du merkst halt auch so, also das war auch wirklich, ich glaube, das ist so mit eines der Sachen, wo man sagen kann, ey, das hat die ganze Welt betroffen, als er jetzt verstorben ist, aber auch halt damals mit Dragon Balls angefangen hat das halt die ganze Welt betroffen, weil heutzutage merkst du ja auch noch, Lateinamerika ist ja riesig, also die sind mega Fans von, auch in Amerika hast du halt immer noch, und es gibt ja Leute, die sich nicht für Anime interessieren, aber sie kennen Dragon Ball und haben Dragon Ball halt geguckt, aber halt sonst keine anderen Serien, aber Dragon Ball würden sie halt kennen. Das ist halt schon schon gewaltig, was er da halt geschaffen hat. Also ja.
Krass. Ja. Und das, wo er sich selbst ja, glaube ich, nie wirklich als den großen gesehen hat, der war ja relativ am Boden geblieben.
Genau.
Soweit ich das weiß.
Er ist ein schüchterner Mann gewesen, der halt sehr viel gemacht hat, auch sehr viel Spaß an dem hatte, was er gemacht hat. Also auch die Dr. Slump-Reihe ist ist von Comedy her. Das hat auch so ein bisschen mein Comedy, mein Humorsinn geprägt. Und ich liebe ja die deutsche Manga-Version, weil da gibt es ja so zwei Aliens, die wahrscheinlich in japanischen einen Dialekt hatten. Mhm. Und hier in Deutschland sprechen die Plattdeutsch. Und also, ne, für dich, du kommst ja so, also du bist ja Österreicher.
Ja, das sehe ich mich so schwer, ja.
Genau, im Süden kennt man das halt nicht so. Und ich kannte das ja damals, als ich das angefangen habe, auch nicht. Und dann bin ich ja halt dann nach Niedersachsen gezogen, wo die ja Plattdeutsch reden. Und da habe ich so gedacht, ey, das gibt's ja wirklich.
Das wurde bei den Aliens.
Seid ihr auch Aliens? Weil die sprechen auch Plattdeutsch. Und das ist halt mega, mega lustig, weil ne, ich meine, ich kann es verstehen, weil das ja aus, weil der Verlag, Carlsen Verlag ja aus Hamburg kommt. Deshalb man wahrscheinlich dann Plattdeutsch genommen hat, einfach
weil Aliens,
halt, ja, weil es halt so ein regionaler Dialekt ist oder regionale Dialekt ist. Und ich fand es halt mega, mega lustig und und was er dann danach noch geschaffen hat, auch die Spiele. Ich bin ja mittlerweile auch ein Riesenfan von der Dragon Quest Reihe. Ich habe jetzt noch Dragon Quest 12 oder 11 zu Hause rumliegen, was ich demnächst anfangen wollte, wo er auch sehr viel mitgewirkt hat. Die Dragon Quest Monsterspiele, was ja damals das Äquivalent zu Pokémon war. Mhm. Das hat er auch mit designt, also die Pokémon, die Monster, nicht Pokémon, die Monster hat er alle gezeichnet und auch die Charaktere. Und klar, du kannst jetzt darüber einen Scherz machen, das ist die Son Goku-Nummer so und so und so, weil die sich ja, er hat ja dieses sehr gewisse Wiedererkennungsmerkmal seiner Hauptcharaktere, was ja auch ganz cool ist. Dadurch weißt du halt, ey, es ist sein Werk. Ich glaube, bei Sandland und auch Dr. Slump sind so die einzigen Werke, wo er halt wirklich ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil Dr. Slump hast du halt einen weiblichen Hauptcharakter und bei Sandman ist das halt wirklich so ein dämonartiges Wesen. Aber selbst da erkennst du so gewisse Piccolo-Züge oder halt andere artige Züge. Aber man erkennt halt seinen Zeichenstil halt schon. Das ist halt wirklich, wirklich einzigartig. Also, und ich freue mich halt auf Dragon Quest 11, glaube ich. Und es wurde ja 12 angekündigt. Ich bin ja gespannt, wie das jetzt durch sein, wie das jetzt da weitergeht, weil es wird, glaube ich, vor einem Jahr angekündigt, wie es da weitergeht, designsmäßig. Mhm. Ob dadurch, dass er jetzt halt nicht mehr da ist, ob da nun halt mehr Zeit gebraucht wird oder ob er schon alles abgeschlossen hat. Da bin ich auch mal gespannt drauf, weil er ja auch mal als Zeichner dafür mitgewirkt hat.
Aber ich glaube, da werden sich sicher geeignete geistige Nachfolger finden.
Ja, das auf jeden Fall ist.
Der Stil hat ja sehr viele geprägt. Und
ich glaube, der Mangaka von Dragon Ball Super zum Beispiel war ja ein Riesenfan, hat halt nie damit gerechnet, dass er halt dafür auserwählt wird, das halt zu zeichnen. Ne? Also weil er hat halt versucht, den Stil auch von Toriyama nachzumachen und wurde dann halt dafür auch angeheuert, weil der Stil halt so ähnlich kam und er könnte halt vielleicht der Nachfolger werden in allen anderen Sachen. Klar wird er halt die Tiefe vielleicht der Story und der Charaktere nicht rüberbringen können, die Toriyama halt vielleicht hatte, weil er ja immer seine eigenen Charaktere seine Charaktere sind, aber ich denke, vom Stil her ist dann halt schon sehr nah an das Original.
Ja. Ja, sind wir gespannt. Auf jeden Fall bin ich echt auch krass overwhelmed gewesen, wie was für eine Welle das um sich geschlagen hat, dieser Tod. Also, dass das wirklich so extrem in der Popkultur weltweit so eine Präsenz hat.
Ja, es ist halt wirklich, Dragon Ball Z hat halt wirklich eine ganze Generation geprägt, wenn man das so sagen kann. Und ja, es ist halt, der Impact ist halt da und halt, dass er jetzt verstorben ist, halt wirklich nochmal so die Realisation, ey, das Leben ist halt kurz, ne? Und wenn halt jemand in der Größe halt mit 68, glaube ich, war das jetzt, da hinschalten kann dann oder gehen kann, das ist halt schon krass, ne? Also.
Mhm. Ja. Ja, und um es runterzubrechen und um vielleicht noch einmal den Bogen zu schlagen zum Beginn von unserer Folge, weil wir sind jetzt doch über die Stunde drüber hinweg, kann man ja auch das Fass so runterbrechen, dass Toriyama ein bisschen so der Grund ist, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ja. Weil wir sind ja wirklich über Dragon Ball beide in das Metier eingestiegen, in Anime-Manga-Welt, da über verschiedene Wege, erst One Piece, dann Naruto oder erst Naruto, dann One Piece. Auf jeden Fall hat es uns in dieselbe Richtung verschlagen und jetzt sitzen wir hier.
Ja.
Finde ich echt cool. Also da können wir auch so ein kleines bisschen können wir da Toriyama auch Danke dafür sagen. Ja.
Danke dafür, dass er
uns da hier jetzt ab.
Dass er den Weg geebnet hat, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Also ohne ihn wäre das tatsächlich halt nie, wahrscheinlich echt nicht dazu gekommen. Also,
eher nicht, ja.
Und, genau. Also ohne ihn und sein Werk. Also so oder so nicht, weil wir uns halt nie hätten im Leben hätten treffen können. Weil wir komplett fast auf auch wirklich grundverschieden sind, so von der Art her. Ich meine, wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber dennoch sind wir charakterlich ein bisschen anders. Ja. Ich mehr so der introvertierte, du mehr so der extrovertierte Mensch. Und
ja.
Genau, Toriyama hat uns zusammengebracht.
Genau. Das finde ich jetzt auch
weniger. Einen
schönen Abschluss.
Ja.
Ich würde sagen, wir können es dabei auch jetzt schön belassen. Das war die erste Kaffeepause. Kaffeepause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gern kommentieren, ob das Bock macht, ob wir da weitermachen sollen. Wir haben auf jeden Fall Bock, weil ich fand das jetzt die schöne, bisschen mehr als eine Stunde, da ein bisschen so frei von der Leber runter zu labern und nicht wirklich diesen Potrott-Konzept, das wir ja jetzt mit der Zeit aufgebaut haben, dazu folgen. Also ich habe Bock, weiterzumachen.
Ich auch.
Side-Project und genau.
Ich hoffe, ihr habt auch.
Genau, kommentiert. Feedback.
Genau. Lasst uns ein Like da, oder das ist ja nochmal ein eigener Podcast, also lasst uns da auch ein Like da. Kommentiert und teilt ihn gerne. Würde uns freuen.
Auf jeden Fall. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir versuchen es so ungefähr monatlich vielleicht einzubrechen. Aber wird auch wieder so, wenn wir mal Bock haben. Vielleicht kommt es früher, vielleicht kommt es mal später.
Ja.
Aber so ungefähr werden wir uns einpendeln. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao.